Hallo und herzlich willkommen zu Roma Vision, meinem Serienblog und Podcast, in dem ich über TV- und Streaming-Formate aus der Romania berichte. Ich freue mich sehr, heute das zweite Medium, nämlich den Podcast, einzuführen. Ich habe ja jetzt schon seit einigen Monaten zu Serien aus Frankreich, Spanien und Italien gebloggt. Und heute hört ihr mich aber das erste Mal akustisch. Und diese Gelegenheit möchte ich jetzt ergreifen, um zunächst einmal meinen Dank auszusprechen an alle, die den Blog abonniert haben, ihn wirklich regelmäßig lesen und mir so viele positive Rückmeldungen und Anregungen geben. Ganz herzlichen Dank, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht weiter so. Der Podcast ist als Ergänzung zu meinem Serienblog gedacht. Er wird in etwas größeren Abständen als der Blog erscheinen und dient dazu, Neuerscheinungen im Bereich der Fernseh- und Streamingforschung vorzustellen und ein Angebot an Interviews mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Serientrends zu geben. Heute ist ja der 23. April, an dem traditionellerweise der Tag des Buches gefeiert wird. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, zu betonen, dass spannende Geschichten nicht nur in Romanen oder Novellen erzählt werden, sondern dass auch gerade Fortsetzungsserien komplexe Erzählwelten entfalten und immer wieder innovative Formen des Storytellings hervorbringen. Ich selbst habe mich in den letzten Jahren eingehender mit der hispanophonen Serienwelt beschäftigt und dazu ein Buch geschrieben. Serielles Erzählen und kollektive Identitäten. Narrative Konstruktionen kulturellen Bewusstseins in aktuellen spanischen und lateinamerikanischen TV- und Streaming-Serien. Das Ganze ist im Marburger Schüren Verlag erschienen, als Open Access, steht also zum Download bereit. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch dieses Buch etwas genauer vorstellen. Und im Nachgang freue ich mich natürlich auf hoffentlich viele Rückmeldungen von euch. Im Zentrum meines Buchs steht die Frage, wie Serien nicht nur unterhalten, sondern auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander leisten. Das heißt, ich beschäftige mich weniger mit einer einzelnen Figur oder mit einer abgeschlossenen Handlung, sondern vielmehr schaue ich mir an, wie sich über längere Erzählbögen hinweg Vorstellungen von zum Beispiel Gemeinschaft, Zugehörigkeit und kulturellem Selbstverständnis herausbilden. Ich konzentriere mich dabei auf spanische und lateinamerikanische Serien, weil die besonders spannend sind, weil dort eben häufig gesellschaftliche Umbrüche, historische Erfahrungen und politische Konflikte aufgegriffen werden. Im Zentrum meines Buchs steht die Verbindung von zwei Konzepten, nämlich Serialität und Identitätskonstruktion. Dabei verstehe ich Identität nicht als etwas Festes, sondern als einen offenen Prozess. Es geht um das Spannungsfeld von Gemeinsamkeit und Unterschied, also zwischen dem, was uns verbindet und dem, was uns voneinander abgrenzt. Und da gibt es eine ganz interessante Parallele zur Serialität, denn auch Serien arbeiten mit Wiederholung, also mit Gleichem, und mit Variation, mit Neuem und Anderem. Sie greifen Motive immer wieder auf, verändern sie, entwickeln sie weiter und erzeugen so Bedeutung über Zeit. Im empirischen Teil untersuche ich 4 Serien. Davon sind 2 eher realistisch und 2 besitzen auch fantastische Elemente. Die Serien sind sehr divers. Es gibt historische Stoffe, Mystery-Formate, es geht um Zeitreiseerzählungen und auch um Familiendramen. Diese Bandbreite ist mir besonders wichtig, weil sie nämlich zeigt, wie unterschiedlich Serien Identität verhandeln können. Über Geschichte zum Beispiel, über gesellschaftliche Konflikte oder über persönliche, natürlich für einen kollektiv exemplarische Lebensentwürfe. Das Buch ist dabei so aufgebaut, dass einzelne Kapitel auch unabhängig voneinander gelesen werden können und tatsächlich auch sollen. Gegliedert ist das Ganze in 3 größere Bereiche. Zunächst geht es um die Formen von Serialität selbst, in Bezug auf fantastische Wiederholungssituationen oder im realistischen Fall zum Beispiel bei familiären Erbfolgen. Danach konzentriere ich mich auf kollektive Identitäten in regionaler, nationaler und globaler Ausbreitung. Denn das ist für Spanien und Lateinamerika besonders aufschlussreich, weil sie eine ganz besondere Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte aufweisen und auch sehr gut in Bezug zu den heutigen Konflikten gebracht werden können. Zuletzt beschäftige ich mich mit kollektiven Entwürfen innerhalb sozialer Perspektiven, insbesondere mit Familie, Adoleszenz oder im Hinblick auf historische und moderne Weiblichkeit. Im Folgenden möchte ich euch nicht die Einzelkapitel vorstellen, sondern anhand der vier Serien zentrale Aspekte herausgreifen. Beginnen wir mit der Serie Luna, die auf den ersten Blick wie eine klassische Mystery-Serie wirkt, bei genauerem Hinsehen aber viel mehr ist. Zunächst einmal die fantastische Serialität, also das Werwolf-Motiv. Die Verwandlung des jugendlichen Joel erfolgt regelmäßig, nämlich gebunden an den monatlich wiederkehrenden Vollmond. Diese zyklische Struktur bringt das Übernatürliche mit einem seriellen Prinzip von Wiederholung und Variation in Verbindung. Denn jede Verwandlung ist ähnlich, aber doch anders, weil Joel zunehmend lernt, mit seiner Situation umzugehen. Gleichzeitig verweist dieser Rhythmus aber auch auf körperliche Prozesse in der Pubertät, was uns zum zweiten Punkt überführt. Die Werwolf-Verwandlung kann als Metapher für die adoleszente Identitätskonstruktion gelesen werden. Joel erlebt seinen Körper als fremd, unkontrollierbar, sogar bedrohlich, was ganz ähnlich ist, wie viele Jugendliche sich in der Pubertät fühlen. Joel hat Konflikte mit dem Vater, er hat einen starken Wunsch nach Selbstbestimmung und durchaus auch mehrere impulsive Ausbrüche, die durch das Werwolf-Narrativ zugespitzt werden. Dieser sozusagen innere Dämon ist dementsprechend auch nicht nur etwas Monströses, sondern zeigt ganz reale Entwicklungsprozesse des Erwachsenwerdens. Parallel dazu ist Luna aber auch stark regional verankert. Im abgelegenen Dorf Galenda, ganz im Westen Spaniens, gibt es einige ökologische Verbrechen. Wilderei, illegale Eingriffe ins Naturreservat und die Entsorgung toxischer Abfälle im Minensystem. Diese Umweltvergehen stehen in starker Verknüpfung mit lokalen Machtstrukturen. Und ich habe aufgezeigt, wie diese kollektive regionale Identität stark durch ökonomische Interessen und politische Abhängigkeiten geprägt ist. Die zweite Serie, die ich untersucht habe, ist das Biopic Isabel, eine historische Serie über das Leben von Isabella I. von Kastilien. Als erstes möchte ich die Frage der Thronfolge behandeln, die eine Form von Serialität über Generationen hinweg etabliert. Herrschaft wird dementsprechend als Kette von Nachfolgen, Brüchen und Wiederholungen innerhalb der königlichen Linie etabliert. Man kann sagen, jede Geburt eines Erben gilt als politische Stabilisierung und jeder Todesfall als potenzielle Krise. Mein zweiter Fokus liegt auf dem Projekt der monarchischen Einheit Spaniens, der sozusagen imperialen kollektiven Identität. Diese wird in der Serie nicht nur militärisch und territorial angestrebt, sondern auch religiös durchgesetzt. Und zwar zeigt sich das vor allen Dingen im Umgang mit jüdischen und muslimischen Bevölkerungsgruppen, zugespitzt in der zweiten Staffel. Es geht hier um Zwangskonversionen, Vertreibungen und auch wieder erzwungene Integration. Identität wird hier also vor allen Dingen über Abgrenzung etabliert. Und da leistet die Serie aus heutiger Perspektive, wie ich finde, durchaus Kritik an den grausamen historischen Verfahrensweisen. Gleichzeitig wird die Serialität der Macht immer wieder durch die Familie hergeleitet. Die Familie ist immer dann in Gefahr, wenn dynastische Brüche drohen. Also wenn politisch unbrauchbare Herrscher auf dem Thron sitzen, so wie in Staffel 1 Enrique el Impotente, oder schwache Nachfolger Thronanwärter sind, wie in Staffel 3 Juana la Loca. Hier zeigt sich also insbesondere die Fragilität dynamischer Ordnung und damit eng verbunden diejenige nationaler und familialer kollektiver Identität. Mit meiner dritten Serie, der lateinamerikanischen Dramaserie Monarca, verfolge ich diesen Gedanken in der Gegenwart weiter. Und zwar am Beispiel einer mexikanischen Unternehmerfamilie, der Tequila-Dynastie der Carranzas. Serialität wird hier innerhalb der Familien- und Unternehmensnachfolge konstruiert. Erbfolge ist wie in Isabel als serieller Machtprozess gedacht. Nach dem Tod des Patriarchen Don Fausto steht eine ganze ökonomische Dynastie zur Disposition. Die Geschwister, es sind drei, Joaquin, Ana Maria und Andrés, haben jeweils unterschiedliche Modelle für die Führung, nämlich Tradition, Modernisierung und Vermittlung. Nachfolge ist hier also nicht als ein klarer Übergang dargestellt, sondern als ein permanentes Ringen um Wiederholung und Variation innerhalb der Familie. Eng damit verbunden ist für mich die zweite Ebene, nationale Identität zwischen Kartellmacht und politischer Korruption. Mexiko wird hier als System dargestellt, in dem Wirtschaft, Politik und organisierte Kriminalität ineinandergreifen. Monarca gilt dementsprechend als Symbol eines Landes, in dem unternehmerischer Erfolg kaum ohne korrupte Netzwerke oder Drogenkartellkontakte noch denkbar ist. Die Frage also nach dem richtigen Weg der Familie spiegelt eine größere gesellschaftliche bzw. kollektive Frage nach staatlicher Integrität wider. Schließlich geht es auch hier wieder um die Zerbrechlichkeit familiärer Identität, hier im Spannungsfeld von Recht und Ordnung. Insbesondere werden Interkulturalität und Sexualität zu Konfliktfeldern. Das Bild der makellosen Unternehmerfamilie wird durch verschiedene Faktoren bedroht, nämlich einerseits durch die Enthüllungskampagne von Ana Marias US-amerikanischem, also fremdkulturellen Ehemann Martin, aber auch durch die Homosexualität von Andrés, die zur Belastungsprobe für öffentliche und private Rollenbilder im weithin konservativen Mexiko wird. Zuletzt habe ich mich mit der historischen Science-Fiction-Serie El Ministerio del Tiempo beschäftigt. Und mir geht es hier zunächst um die Serialität der Zeitreise. Die Agenten springen nicht einfach einmalig in die Vergangenheit, sondern bewegen sich in jeder Folge in wiederkehrenden, strukturierten Einsätzen durch die Geschichte. Jede Mission erzeugt so eine zeitliche Einheit aus Wiederholung und Variation. Man kann sagen, die Zeit selbst wird zum strukturierenden Grundelement. Beispielsweise innerhalb des diskursiven Spiels mit Zeitschleife-Narrativen oder bei der Erzeugung von kontrafaktischer Geschichte auf Handlungsebene. Ein zweiter Aspekt, der für mich sehr wichtig ist, ist die Frage nach der kollektiven Identität im postkolonialen Kontext. Und hier habe ich mich näher mit der Doppelfolge Tiempo de Valientes beschäftigt. Hier geht es um den Verlust der letzten spanischen Kolonien im Jahr 1898, bei dem die Philippinen noch lange durch eine Truppe von Soldaten für die spanische Krone verteidigt wurde, obwohl das Territorium schon lange nicht mehr zu Spanien gehörte. Das Kino der Franco-Ära hatte genau dieses Ereignis ideologisch rigoros instrumentalisiert, nämlich in dem Sinne, dass die Soldaten als heroische Kämpfer dargestellt wurden und darüber ein geschlossenes nationales Wir-Gefühl propagiert wurde. El Ministerio del Tiempo dagegen zeigt, dass dieses Kollektiv überaus brüchig und sozial sehr heterogen gewesen ist. Die Soldaten werden in der Serie nicht mehr als Träger imperialer Größe dargestellt, sondern als Männer aus den unteren Schichten, die vor allen Dingen durch Zwang und durch Überleben verbunden sind. Die kollektive Identität, das zeigt die Serie, wird also nicht mehr als stabile Einheit gesehen, sondern ist ein umkämpfter Erinnerungsraum, der das koloniale Erbe Spaniens kritisch reflektiert. Zuletzt möchte ich auf die weiblichen Identitätsentwürfe eingehen, denn die Serie begleitet feministische und queere Emanzipationsprozesse über verschiedene Epochen hinweg. Es handelt sich letztendlich um die reflexive Einordnung von historischen Geschlechterordnungen. Weibliche Figuren wie Amelia Volk aus dem späten 19. Jahrhundert und Irene Lara aus den 1960er Jahren durchbrechen traditionelle Rollenzuschreibungen. Sie behaupten sich in der Gegenwart sowohl intellektuell und beruflich als auch sexuell gegen patriarchale Strukturen. Das heißt, sie verkörpern unterschiedliche Formen weiblicher Selbstbestimmung. Und mit diesem feministischen Statement am heutigen Girls' Day, denn es ist ja nicht nur der Tag des Buches, beende ich jetzt die Serien- und Buchvorstellung. Zum Schluss danke ich euch ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir sehr gerne eure Gedanken, Anmerkungen oder auch Kritik zu den Themen dieser Folge. Und wenn euch die Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr auch in das Buch hineinschaut, in dem ich natürlich die angesprochenen Fragen noch viel ausführlicher behandelt habe. Ja, und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Roma Vision.